HR-Info. Themenabend.
Am Mikrofon Andreas Bohmann, Ihnen einen schönen guten Abend. Über allem steht die Frage, GroKo, Große Koalition oder keine Große Koalition. Soll die SPD in Verhandlungen gehen bezüglich dieser Großen Koalition? Wir haben uns erinnert an das Sondierungspapier. Nun tauchen da Begriffe auf wie nachverhandeln, nachbessern. Für die CDU-CSU kommt das überhaupt nicht in Frage. Sondiert ist schließlich sondiert. Und nun aber am Sonntag der Parteitag der SPD. Dann heißt es GroKo oder no GroKo. Und für Martin Schulz heißt es dann 100% oder 0%. So gilt es, für die SPDler Zweifler und Abtrünnige zu überzeugen, für Koalitionsverhandlungen, für eine große Koalition. Doch so manch Genosse fragt sich, nochmal mit Merkel in die Koalition, kommen wir da nicht als Sozialdemokraten unter die Räder? Kann die SPD in einer Regierung, in einer großen Koalition tatsächlich Profil gewinnen und damit auch künftige Stimmen? Kann sie sich regenerieren? Über all das wollen wir reden. Die Frage an Sie, Große Koalition oder keine Große Koalition? Soll die SPD in Verhandlungen treten? Und wie empfinden Sie den Zustand der Sozialdemokraten? Was sollen diese tun? Ich bin sicher, nach diesen Tagen haben Sie eine Meinung dazu oder Gedanken. 08000 441777. Sie können schon jetzt anrufen und wir speichern dann Ihre Nummer und rufen Sie nach 21 Uhr zurück und dann haben Sie das Wort. Sie können auch anrufen, während wir jetzt hier im Studio debattieren über diese Fragen, und nach 21 Uhr debattieren Sie mit. Professor Dr. Stefan Marschall ist Politikwissenschaftler an der Uni in Düsseldorf. Guten Abend, Herr Marschall.
Guten Abend, Herr Burmann.
Wer ist aus Ihrer Sicht der Gewinner der Sondierungen?
Ja, das ist gar nicht so leicht, bei einem Kompromiss einen Gewinner zu identifizieren. Es ist so, dass alle Parteien bestimmte Punkte durchsetzen konnten, eigene Punkte, und andere wiederum nicht Kröten schlucken mussten und Trophäen davon getragen haben. Einen ganz klaren Gewinner auszumachen, halte ich für relativ schwierig. Aber in der allgemeinen Wahrnehmung ist es schon so, das muss man sagen, dass die SPD als ein Verlierer erscheint. Ob sie es tatsächlich ist, das müsste man noch diskutieren.
Sie sagen erscheint, das heißt, dahinter steckt womöglich der optimistische Gedanke, sie ist nicht ganz ein Verlierer, darüber reden wir gleich. Professorin Dr. Christine Landfried, auch Politikwissenschaftlerin hier in Hamburg, hier zu Gast im Studio. Guten Abend, Frau Landfried.
Guten Abend.
Frau Landfried, auch an Sie die Frage, wer ist in Ihren Augen ja der Gewinner der Sondierungen, des Sondierungspapiers?
Ich würde da Herrn Marschall zustimmen, man kann im Grunde bei diesen ganzen Kompromissen nicht von Gewinner und Verlierer sprechen, aber es ist eindeutig jetzt schwieriger für die SPD auf der Basis dieser Sondierungsergebnisse. Eben, sie müssen vor den Parteitag gehen und so weiter. Also für die SPD ist eine schwierigere Aufgabe, als sie für die CDU-CSU ist.
In Berlin für uns beobachtet die Szene Thorsten Huhn, er ist Korrespondent in Berlin. Herr Huhn, gibt es denn so eine Einschätzung? Wir haben hier zwei Politikwissenschaftler, die sagen, naja, nicht so, nicht so. Gibt es in Berlin womöglich ein klareres Bild?
Nein, das glaube ich nicht. Auch hier die Beobachter, die Journalistenkollegen sehen das auch zwiespältig. Sie sehen zum einen, dass doch gute Kompromisse herausgekommen sind bei den Verhandlungen zwischen Union und SPD. Und sie sehen eben auch die Bedürfnisse der SPD oder von Teilen der SPD, sich stärker abzugrenzen. Aber ich glaube, dass das Ergebnis der Sondierung ziemlich gut gelungen ist. Ich finde auch, dass die SPD viele Punkte durchgebracht hat und deswegen würde ich mir wünschen, dass sie in eine neue große Koalition geht und dass das vielleicht die Linken in der SPD auch akzeptieren können.
Wir können ja gleich noch mal ein bisschen das Sondierungspapier abklopfen, wo da die guten Ergebnisse sind für die Sozialdemokraten. Vorher ein Ergebnis von Infratest DIMAP, die haben gefragt, ja, wer ist denn nun der Verhandlungsgewinner in diesem Sondierungspapier? Und da haben 38% der Bundesbürger gesagt, die CDU, 17% geben der CSU das Gewinnerfähnchen und 15% sagen, die SPD ist der Gewinner dieses Sondierungspapiers. Frau Landfried, als Politikwissenschaftlerin, wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass Herr Seehofer als CSU-Verhandlungsführer zufrieden ist mit dem Sondierungspapier?
Ganz sicher.
Weil er seine Flüchtlingspolitik und seine Migrationspolitik durchgesetzt hat. Wo würden Sie sagen, wo hat die SPD die Fahne oben in diesem Papier?
Nun, die SPD hat die Fahne oben. Sie hat es sich ja jetzt nach dem Wahlkampf, noch nicht im Wahlkampf, aber danach sehr für Europa eingesetzt. Damit beginnt auch dieses Papier mit dem Thema Europa. Und ich würde mal sagen, das ist ein Punkt für die SPD. Es ist auch ein Punkt, dass sie sich sehr engagiert hat für Familienpolitik, für Kindertagesstätten, Anspruch auf Ganztagesbetreuung in der Schule. Also alle diese Dinge, denke ich, sind für die SPD doch Pluspunkte gewesen. Auch was die Rente angeht, praktisch eine Grundrente. Das ist auch etwas, was die SPD wollte. Dann der Ausbau von BAföG für Studierende. Immerhin 3,5% vom Bruttoinlandsprodukt will man für Forschung und Entwicklung ausgeben. Also ich denke, das sind alles Punkte, die SPD sicher, die im Interesse der SPD liegen und die, da würde ich schon sagen, auch Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger wären.
Wenn das alles so ist, Herr Marschall, als Politikwissenschaftler, Sie haben das schon mit dem Wort erscheint umschrieben, warum kann das nicht so transportiert werden, dass man sagt, dass alle SPD-Mitglieder denken, hast du gut gemacht?
Ja, ich glaube einfach, es fehlen die großen symbolischen Erfolge bei den Sondierungsgesprächen. Und das wären zwei gewesen, die dann sehr stark getragen hätten. Das war nämlich die Bürgerversicherung und der Spitzensteuersatz, die Anhebung des Spitzensteuersatzes. Das wären zwei Punkte gewesen, die noch, glaube ich, etwas dazu beigetragen hätten, die SPD stärker als eine Gewinnerin dieses Prozesses aussehen zu lassen. Das waren auch zwei Punkte, die vorher immer wieder angesprochen wurden und die von einigen auch aus der Führungsspitze der SPD auch als zentrale Punkte immer wieder benannt wurden. Und dass das nicht gelungen ist, in diesen beiden Punkten hier Erfolge zu erzielen, das fällt der SPD-Spitze jetzt auf die Füße.
Wir reden im Themenabend über das Thema die SPD, große Koalition oder nicht. Soll sie in die Verhandlungen eintreten bezüglich einer solchen großen Koalition oder soll sie das nicht tun? Das entscheidet am Sonntag auch der Parteitag. Ihre Meinung dazu 08000 441 777. Spitzensteuersatz und Bürgerversicherung. Ist das, Frau Landfried, was man damals zu den Sondierungszeiten als Brocken bezeichnet hat?
Ja, aber es war ja auch relativ früh klar, dass CDU/CSU eine Bürgerversicherung nicht akzeptieren würden. Also ich denke, das war ja schon zu Beginn dieser Gespräche, war das eigentlich klar, dass das nicht in diesem Sondierungspapier stehen wird. Was ich noch kritischer anmerken würde für dieses ganze Papier, dass es eben sehr viel in Allgemeinplätzen schreibt. Also es sind wenig doch konkrete Dinge. Also wenn man sich das Europa anschaut, dann heißt es ja also die Eurozone, das muss reformiert werden und wir werden die Papiere anderer Mitgliedstaaten und der Kommission prüfen. Ja, so ein Quatsch, denn ich meine, die Papiere liegen vor, da hätte man jetzt was dazu sagen können. Also ich muss nicht erst prüfen, was Herrn Macron aus Frankreich vorgeschlagen hat. Da hätte ich mich jetzt konkret äußern müssen in einem solchen Sondierungspapier. Ich denke, das ist die große Krux in diesem Papier. Und ja, und die andere Krux ist natürlich, dass jetzt, wenn man sich die Bürgerversicherung vorstellt und viele in der SPD gedacht haben, dass das durchkommt, jetzt diese Entscheidung bei Parteitag und natürlich bei zum Schluss noch bei einer Mitgliederentscheidung, dass letztlich bei der SPD, was hier meines Erachtens fehlt, ist wirklich die politische Führung. Man hat versucht und man gibt das ab an die Mitglieder, aber das ist natürlich dann schon keine Regierungsbildung, wie sie eigentlich unserem politischen System entspricht.
Darüber können wir gleich nochmal reden, über Führung und Mitgliederabstimmung. Thorsten Huhn als Korrespondent in der Hauptstadt, Sie haben gesagt, doch, da ist doch einiges drin, da ist etwas gelungen von Seiten der SPD. Was ist das aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen würden, ja, da hat die SPD tatsächlich im Pflock eingeschlagen?
Naja, zum Beispiel, dass die Krankenversicherungsbeiträge wieder paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern getragen werden, dass es dieses Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit geht, unter bestimmten Bedingungen. Die Solidarrente nach 35 Jahren, 10% über Grundsicherung, das Kindergeld wird erhöht und die Arbeitslosenbeiträge sinken. Also ich finde, das sind schon einige Punkte. Rentenniveau soll bei 48% gehalten werden bis 2025. Also das sind doch alles sozialdemokratische Erfolge. Mhm. Aber Frau Lanfried hat natürlich recht, das ganz große Symbol, das gibt es nicht. Wobei ich auch sagen würde, diese Bürgerversicherung, die ja auch relativ spät eingebracht wurde als Forderung, also das konnte ich mir nie vorstellen, dass das mit der Union jetzt zu machen ist. Mhm. Also das war ziemlich utopisch.
Ja, umso problematischer halt, dass es halt vorher immer so in den Mittelpunkt gestellt wurde, bevor die Sondierungsgespräche begonnen wurden. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz großer strategischer Fehler.
Ist das bei der SPD womöglich ein Fehler, dass Erwartungen geweckt werden, die dann irgendwann dahin bröseln, Frau Lanfried?
Ja, das ist jetzt im Moment nun auch wieder. Wenn man sagt, also diese Sondierungsgespräche, das waren nun nur Sondierungen, nun wollen wir doch was ganz anderes in den Koalitionsverhandlungen. Das weiß ja jeder, dass dieses jetzt die Grundlage ist und dass natürlich nicht jetzt bei der Koalitionsverhandlung CDU, CSU jetzt eine Bürgerversicherung einführen werden. Also das ist ja klar. Ich denke, es werden doch hier, viele haben die Erwartung, dass da noch mehr drin ist. Und wir haben ja eben ganz konkrete Beispiele von Herrn Huhn gehört, wo eigentlich doch die SPD einiges erreicht hat, das würde ich auch sagen. Und jetzt werden wiederum Erwartungen geweckt, die völlig unrealistisch sind.
Das Wort nachverhandeln oder das Wort nachbessern weckt solche womöglich Fantasien, dass da was in Bewegung geraten könnte. Thorsten Huhn, wie realistisch ist das eigentlich, wenn man so hart sondiert hat, da war von Brocken die Rede, die mussten aus dem Weg geräumt werden, dass diese Brocken in einer Koalitionsverhandlung wieder zurückgerollt werden und womöglich daran rumgeschliffen wird?
Also das halte ich für unmöglich. Das wird die Union nicht mitmachen. Ich denke, das wird nur Konkretisierungen geben an den Stellen, wo das Sondierungspapier nicht so klar ist. Also zum Beispiel bei der Klimapolitik auch gibt es sehr vage Formulierungen. Da könnte ich mir vorstellen, dass man das noch klarer formuliert. Aber dass es noch inhaltlich wirklich große Verschiebungen gibt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Herr Marschall, wird den Wählern aber da nicht was vorgemacht? Besonders den SPD-Wählern, denen jetzt gesagt wird, Sondierung ist Sondierung, aber wartet mal ab in den Koalitionsverhandlungen, da holen wir noch mal was raus.
Na ja, gut, es werden wieder Hoffnungen geweckt, auch den Mitgliedern gegenüber, dass hier noch was zu machen ist. Das wird dazu führen, dass man vielleicht am nächsten Sonntag eher bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen und das zu akzeptieren, dass man jetzt in Koalitionsverhandlungen geht. Dann wird man feststellen, dass in den Koalitionsverhandlungen bestimmte Sachen dann doch nicht funktionieren. Das wird dann wiederum den Mitgliedern vorgelegt und dann hat man wieder das nächste Problem. Also insofern in der Tat ist das keine Lösung, jetzt zu sagen, das wird dann später nochmal gemacht, wenn man jetzt schon weiß, es wird nicht funktionieren.
Was wäre denn, Frau Lanfried, die ehrliche Ansage von Seiten der SPD, wenn wir wissen, die dicken Brocken werden auch in den Koalitionsverhandlungen nicht nochmal neu bearbeitet?
Die ehrliche Ansage wäre, wir haben hier relativ viel erreicht. Wir sind ja auch der etwas kleinere Koalitionspartner. Im Verhältnis dazu ist das nicht wenig. Wir haben die konkreten Dinge gehört. Und dass man sagt, und da wird sich jetzt nicht mehr viel bewegen in den Koalitionsverhandlungen. Da wird es vielleicht noch da und dort kleine Anpassungen geben und kleine Punkte. Aber in der großen Linie wird sich da nichts ändern. Also die großen Themen, die die SPD jetzt als symbolträchtig betrachten, die werden garantiert nicht jetzt bei den Koalitionsverhandlungen reinkommen. Denn ich meine, die CSU hat ja auch Zugeständnisse gemacht und die werden jetzt ganz bestimmt darauf bestehen, dass die Koalitionsverhandlungen nun keine großen Neuerungen zu den Sondierungsgesprächen hinzubringen.
Ich denke auch, dass es ein Fehler war von Schulz direkt nach den Sondierungsgesprächen zu sagen, das ist ein hervorragendes Ergebnis. Es ist ein Kompromiss, das hätte er ganz klar sagen müssen an der Stelle und nicht irgendwie den Eindruck erwecken, das ist das Beste, was man hätte herausarbeiten können. Das hat nämlich zu dieser Kritik geführt. Es ist ein Kompromiss, den muss man als solchen akzeptieren und den kann man auch als solchen verkaufen, glaube ich, auch den eigenen Mitgliedern.
Thorsten, nun nehmen wir mal die Einschätzung von Frau Lanfried, wie sie es eben beschrieben hat, wenn sie das tatsächlich die SPD so sagen würde, wir haben ein Sondierungspapier, damit müssen wir jetzt erst einmal leben, das ist es und daran werden wir noch ein bisschen rumarbeiten können in den Koalitionsverhandlungen. Wäre solch eine Aussage der Todesstoß für Martin Schulz?
Nein, das glaube ich nicht. Also wir können ja immer noch nicht abschätzen, wie die Machtverhältnisse dann tatsächlich sein werden auf dem Parteitag. Ich habe das Gefühl, dass zumindest die gesamte SPD-Spitze, die Funktionsträger, dass die alle zufrieden sind mit diesem Sondierungsergebnis und die wollen die Große Koalition fortsetzen. An der Basis und bei einigen Abgeordneten, da gibt es abweichende Meinungen, aber im Moment habe ich nicht den Eindruck, dass das eine Mehrheit werden kann. Und insofern glaube ich auch nicht, dass sich bei den Verhandlungen, die noch geführt werden, noch große Veränderungen ergeben werden.
Mhm. Frau Lanfried, wenn wir mal den Lustfaktor hinzuziehen und wir fragen einmal, wer hat eigentlich Lust auf die Große Koalition? Erleben Sie irgendjemanden vom Spitzenpersonal der drei Parteien, wo Sie das Gefühl haben, ja, da hat einer richtig Lust drauf?
Nein. Und das schlägt sich auch nieder in diesem Papier. Das, man kann natürlich sagen, Angela Merkel wollte nun unbedingt die Große Koalition aus Machtgesichtspunkten. Aber jede der Beteiligten in dieser Großen Koalition, die haben natürlich große Wahlschlappen erstmal einstecken müssen. Und das ist nun das Ergebnis. Also niemand ist begeistert, nochmal in eine Große Koalition zu gehen. Deswegen hat man es ja auch zunächst mit Jamaika probiert. Das ist gescheitert. Und nun muss man ja eine Lösung finden, denn die Frage ist, wenn man sagt, dafür sind sie nun nicht gerade begeistert, der Lustfaktor ist gering, auch wenn man eine ganze Nacht durchhandelt, verhandelt, ist ja auch gerade nicht gerade so ein Lustfaktor, aber was ist die Alternative? Die Alternative wären dann eben Neuwahlen, wahrscheinlich, und Neuwahlen, naja, da ist für die SPD klar, sie wird wahrscheinlich unter 20% rutschen, und Neuwahlen will auch niemand. Insofern denke ich, ist das jetzt, wie man so sagen würde, eine Vernunft-Ehe.
Ist Steinmeier schuld, Thorsten Huhn, da er ja nun Schulz zum Gebet gebeten hat und ihm gesagt hat, du kannst nicht einfach jetzt sagen, wir bleiben in der Opposition. Ist er derjenige, dem wir dann, wenn sie denn kommt, die Große Koalition zu verdanken haben?
Nein, das würde ich nicht so sehen. Also er hat sicherlich Anstöße gegeben und er hat darauf gedrungen. Aber ich glaube nicht, dass Schulz da unausweichlich Steinmeiers Rat folgen musste. Also da wäre er selbstständig gewesen. Aber ich denke, die Vernunft sprach doch einfach dafür, nachdem Jamaika eben gescheitert ist. Und ich weiß auch nicht, ob damit alle Parteien hinterher zufrieden gewesen wären, selbst wenn sie sich geeinigt hätten, Frau Landfried. Also ich glaube, da ist, wenn verschiedene Parteien sich zusammenschließen müssen, so einen gewissen Druck haben, dann herrscht nie so ganz große Zufriedenheit. Und ich glaube nicht, dass da der Bundespräsident eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Eine kleine vielleicht, aber ich glaube eben eine andere Alternative gab es nicht. Es musste dann eine große Koalition verhandelt werden.
Vernunft ist ein großes Wort, Herr Marschall, als Politikwissenschaftler. Was ist vernünftig an einer großen Koalition?
Vernünftig ist zurzeit wahrscheinlich, dass es die beste Option ist für die beteiligten Parteien. Es ist auch so, dass wir nun langsam warten auf die Regierungsbildung. Das ist ja schon mal sehr, dass wir gewählt haben. Von daher ist es auch vernünftig, bald eine Regierung zu haben, eine Regierungsformation. Das ist alles vernünftig. Gut, es muss nicht immer Lust bringen, wenn man halt in die Politik reinschaut, ist nicht immer alles mit Lust verbunden und mit Freude, sondern es hat natürlich auch was mit Pflicht zu tun. Und in diesem Fall ist vielleicht auch eine gewisse Staatsvernunft dann halt zum Tragen gekommen, die dann über den Bundespräsidenten in die SPD nochmal hinein verstärkt wurde und die dazu geführt hat, dass die SPD sich dann doch besonnen hat, den Weg zur Großen Koalition eventuell zu gehen.
Infravestimat hat auch ermittelt, dass 69% der Bundesbürger sagen, die SPD sei in staatspolitischer Verantwortung und deshalb müsse sie Ja zu einer großen Koalition sagen. Was Sie eben gesagt haben, Herr Marschall, war interessant. Sie sagen, es ist vernünftig für die Parteien. Frau Landfried, ist es auch vernünftig fürs Land?
Das würde ich im Moment auch sagen, denn wir brauchen eine stabile Regierung. Und wir haben ja nun ein Wahlergebnis gehabt, was eben eine Regierungsbildung nicht leicht macht. Und jetzt nochmal Neuwahlen. Wir haben ja gerade gewählt. Das finde ich auch nicht gerade demokratisch. Wenn man uns als Wähler ernst nimmt, dann haben wir gerade gewählt. Und ich finde, es wäre auch vernünftig jetzt für das Land, wenn wir eine Regierung haben und eben wieder handlungsfähig sind. Also dass die Verantwortung hier ist eben jetzt eine stabile Mehrheitsverhältnisse. Und das bringt natürlich die Große Koalition sehr viel mehr, als das zum Beispiel eine Minderheitsregierung gebracht hätte.
Was wäre denn an Neuwahlen instabil?
An Neuwahlen wäre erstens mal, würde sich wahrscheinlich nicht sehr viel ändern. Wir hätten das gleiche Problem wie vorher. Es würde sich nur vielleicht noch ein bisschen, also sozusagen die AfD würde Stimmen dazu gewinnen, die SPD würde wahrscheinlich noch verlieren. Und wir wären vor dem gleichen Problem. Und was eben bei Neuwahlen, das klingt so demokratisch, aber die Bürger sind gefragt worden, sie haben ihre Stimme abgegeben und diese Stimme gilt es ernst zu nehmen. Wenn man dann gleich wieder Neuwahlen macht, dann kann man jetzt sagen, ja, wir wählen so lange, bis uns das Ergebnis passt.
Aber man könnte die Wahlen auch so interpretieren, dass die Bürger keine große Koalition haben wollen, weil da sind ja zwei Verlierer, die eine große Koalition gebildet hatten und die machen jetzt das gleiche Modell. So könnte man den Wähler auch verstehen.
Nun, wir können ja als Wähler, wenn wir eben den Wahlzettel haben, steht nicht drauf, Jamaika-Koalition oder Große Koalition. Wir können eben nur Erst- und Zweitstimme jeweils Parteien und Personen geben. Bei diesem Ergebnis war das schon eine große, wirklich ja, eine Niederlage für die Große Koalition. Deswegen wurde ja auch erst was anderes versucht. Aber nachdem dieses Jamaika, was ja ein Experiment gewesen wäre, und eine Minderheitsregierung wäre nun auch keine Katastrophe gewesen, nach meiner Meinung, aber nachdem eine Minderheitsregierung von der CDU absolut nicht gewollt wird, Jamaika gescheitert ist, denke ich, wäre jetzt, wir hatten ja erst gesagt, was ist vernünftig eben für das Land, wäre es schon jetzt vernünftig, diese Große Koalition nun einzugehen.
Mhm. Thorsten Huhn, Sie sind Korrespondent in Berlin. Ist für Sie aus journalistischer Sicht, aus Sicht eines Berichterstatters, eine Große Koalition etwas, ich formuliere es mal so, etwas Prickelndes?
Nein, prickelnd sicherlich nicht, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei, weil diese Große Koalition in meinen Augen relativ gut zusammengearbeitet hat in den letzten 4 Jahren. Und ich kann mir eine Fortsetzung dieser Zusammenarbeit gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob Jamaika, also das war natürlich sehr verführerisch, so ein ganz neues Modell mit 3 verschiedenen Parteien, davon 2, die sich überhaupt nicht grün waren und sind. Also das wäre sehr spannend geworden, auch für mich als politischer Beobachter. Aber für das Land, muss ich sagen, habe ich ein sichereres Gefühl mit der Großen Koalition, vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass die verantwortlichen Politiker die Punkte, die im Land angegangen werden müssen, also Bildungsbereich, dann der Breitbandausbau und so weiter, dass das den Verantwortlichen klar ist und dass sie da auch was machen wollen. Und insofern habe ich ein ganz gutes Gefühl mit dieser Großen Koalition.
Sie hören den Themenabend auf NDR Info und Sie hören es, wir reden über die SPD, wir reden über Große Koalition, ja oder nein, wir reden darüber, soll die SPD in Verhandlungen eintreten bezüglich einer solchen Großen Koalition, und wir reden auch ein bisschen über die Befindlichkeit der SPD, das machen wir gleich. Wenn Sie mitreden wollen, 08000 441 777, Sie rufen jetzt an und wir rufen Sie nach 21.05 Uhr nach unseren Nachrichten dann zurück und dann haben Sie das Wort. 08000 441 777. Jetzt haben wir viel über Sondierung gesprochen, über das Sondierungspapier, über die Inhalte, die sozialdemokratischen Inhalte. Es gibt aber noch ein anderes Motiv, keine Große Koalition anzustreben, zumindest aus sozialdemokratischer Sicht, Herr Marschall. Das ist die Befürchtung, ja, die SPD könne sich wieder nicht profilieren, sprich regenerieren oder rehabilitieren. Was sagen Sie zu einem Argument eines Genossen, der sagt, nein, da gewinnen wir keinen Punkt, wenn wir in die GroKo gehen?
Naja gut, also so abwegig ist dieses Argument überhaupt nicht, wenn man sich anschaut, wo die SPD steht nach der letzten Großen Koalition, nämlich bei den Wahlen, die wir jetzt im September 2017 hatten. Und es ist ja nicht so, und das ist ja auch von Herrn Huhn angesprochen worden, dass die SPD es nicht geschafft hätte, in der letzten Legislaturperiode einiges durchzusetzen, zusammen mit der CDU und der CSU, also Thema Mindestlohn oder Rente ab 63. Und dass diese Erfolge oder Errungenschaften, zumindest aus der Sicht der SPD, dann ihr nicht gut geschrieben wurden bei den Wahlen, das ist natürlich schon etwas, was nachdenklich stimmt. Und insofern ist diese Gefahr durchaus da, dass das beim nächsten Mal, nach der nächsten Großen Koalition, nicht anders sein wird, vielleicht sogar noch dramatischer.
Wer ist denn verantwortlich dafür, Frau Landfried, wenn etwas in einer Großen Koalition gelungen ist, aber der, der es veranlasst hat, es nicht gutschreiben kann, wie es Herr Marschall formuliert ist? Wer ist in der SPD dafür verantwortlich oder sagt gar schuldig, dass die SPD da blass geblieben ist?
Ich würde nicht von Schuld sprechen, aber das ist fast etwas, was man so vom gesunden Menschenverstand sich vorstellen kann. Wenn es einen kleinen Partner gibt, dann ist sozusagen, man weiß, die Kanzlerin wird von der CDU, CSU, also von der Union gestellt. Und dann wird man immer sozusagen die großen Erfolge, es sind plötzlich Erfolge des größeren Koalitionspartners. Also auch in anderen Koalitionen, auch wenn es keine Große Koalition war, auch in der sozialliberalen Koalition, war immer der größere Partner im Grunde derjenige, der von Erfolgen das meiste profitiert hat.
Wenn Sie sich mal in die Lage der SPD versetzen, wie kann sie denn an einem künftigen Kabinettstisch ja Gewinne einfahren?
Nun, indem sie wirklich, also zum Beispiel dieses Thema eben Europa, doch sehr im Grunde prominent machen würde. Das Problem ist, man glaubt es ihnen nicht mehr sehr, nachdem sie es im Wahlkampf nicht gebracht hatten. Das kam so ein bisschen hinterher. Also die SPD hat eben ein Glaubwürdigkeitsproblem auch. Und ich denke, insofern wird es schwierig werden. Und die SPD hat natürlich auch, so wie das jetzt gemacht wird, wirklich ein Problem der politischen Führung. Und das macht es dann auch in einer solchen Koalition schwer, sich durchzusetzen. Man muss sich ja erst mal durchsetzen, bevor man das dann den Leuten vermitteln kann.
Herr Marschall, wir haben soziale Probleme im Land. Dafür sind erst einmal die Sozialdemokraten zuständig. Das haben wir besprochen. Da gibt es auch Ideen im Sondierungspapier. Inwieweit verfängt eigentlich ja das Wort, das Modell Europa, wenn man das auf die sozialdemokratische Fahne hebt, abgesehen davon, dass Martin Schulz der Europäer in der Partei ist, aber inwieweit verfängt Europa beim Wähler, wenn es um die SPD geht?
Ja, es ist in der Tat so, dass Martin Schulz für Europa steht und es ist in seiner Genetik drin, dieses Thema stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Ich bin mir aber nicht sicher und ich glaube, darauf spielen Sie auch an mit Ihrer Frage, ob das das Thema ist, was die Wählerinnen und Wähler der SPD oder das Klientel, die Zielgruppe der SPD so herumtreibt. Das sind oder auch gerade in dem Sondierungspapier bestimmte Floskeln, das sind Zielsetzungen, was die europäische Integration angeht, die aus europapolitischer Sicht vielleicht durchaus sinnvoll sind, die aber jetzt nicht die Lebenswelt der Menschen so betrifft, wie das andere Fragen tun, wie das die Miete tut, wie das die Krankenversicherung tut und Ähnliches. Also von daher ist schon die Gefahr da, dass mit diesem Europa-Thema etwas vorbeizielt an der Gruppe, die man eigentlich ansprechen möchte.
Herr Huhn, ist das geschickt?
Sie meinen, auf Europa zu setzen? Nein, ich würde da Herrn Marschall total recht geben. Ich glaube, das ist kein Thema, was die Menschen jetzt so ganz direkt berührt, auch weil die EU momentan kein Streitpunkt ist in der Innenpolitik oder dass da jetzt größere Entscheidungen anstehen, abgesehen von dem Brexit, der uns aber auch nur indirekt betrifft. Also ich glaube auch, das ist kein Wahlkampfthema und auch kein Thema, mit dem die SPD dann, wenn die Koalition geschlossen ist, groß punkten kann.
Frau Landwirt, gucken wir mal kurz, bevor die Nachrichten kommen, nochmal auf den Zustand der SPD. Wir wissen, da gab es die Aussage nach der Bundestagswahl, wir gehen auf jeden Fall in die Opposition, nur dort können wir wieder, sagen wir mal, Sauerstoff tanken für Erfolge in der Zukunft. Nun dies nicht, sondern doch womöglich eine große Koalition. Ist das von der SPD eigentlich geschickt, ich formuliere das mal so, den Umfaller gegeben zu haben und nicht dabei geblieben zu sein, ja, wir bleiben auf jeden Fall in der Opposition.
Also es gab ja eine neue Lage nach dem Scheitern von Jamaika. Insofern kann man das nachvollziehen. Aber was sehr ungeschickt war von Seiten der SPD, war immer so schnell sich festzulegen. Also es war überhaupt gar keine Notwendigkeit, an dem Wahlabend schon zu sagen, wir gehen sofort in die Opposition. Es war nun nach den Sondierungen auch überhaupt gar keine Notwendigkeit von der SPD zu sagen, das ist ja hervorragend, dieses Ergebnis. Also die SPD legt sich immer viel zu schnell fest und dann sieht sie, die Umstände sind anders, als sie gedacht hat. Und dann muss sie wieder zurückrudern. Das würde ich wirklich einen Mangel an politischer Führung nennen.
Thorsten, nun ist das ein Mangel an Führung? Und wenn das so ist, wer ist der Führer, der den Mangel hat?
Ja, ich sehe da Martin Schulz in der Verantwortung. Und ich habe hier in Berlin auch sehr viele kritische Stimmen über ihn gehört. Ich bin auch der Meinung, dass er nicht der starke Parteivorsitzende ist, der er sein sollte. Man merkt, dass er mehr in Europa sozialisiert worden ist und weniger hier in der Innenpolitik. Und das macht sich bemerkbar, dass die SPD einen relativ schwachen Vorsitzenden hat und das schwächt die gesamte Partei.
Herr Marschall, heißt das, ein starker Vorsitzender wäre ein Basta-Vorsitzender?
Ja gut, ob das dann die bessere Option wäre, ist dann eine andere Frage. Man muss sich hier nochmal klar machen, alles, was man jetzt sagt, was Führungsschwäche von Schulz betrifft, da heißt gleichzeitig, dass man den Mitgliedern, den Delegierten auch Räume gibt, mitzuentscheiden. Das wirkt natürlich jetzt erstmal von außen wie eine Führungsschwäche. Gleichzeitig muss man sich mal vorstellen, wie wäre es denn gewesen, wenn das jetzt einfach bastermäßig gemacht worden wäre. Und die SPD ist keine Partei, die man bastermäßig so ohne weiteres führen kann. Da gibt es durchaus auch verschiedene Interessengruppen, da gibt es eine Neigung zur Diskussion und zur Auseinandersetzung, zur friedlichen Auseinandersetzung. Und von daher wäre das auch nicht gegangen, einfach Basta zu sagen.
Da gibt es den Parteitag, dann gibt es eine Mitgliederbefragung. Frau Landfried, das klingt und fühlt sich alles sehr demokratisch an in der SPD. Ist es das?
Ich finde, es ist nicht demokratisch. Es klingt nur demokratisch, aber der Schein trügt. Denn wir haben ja gewählt und die gewählten Abgeordneten, die sollen nun die Regierung bilden. Wir hatten eine hohe Wahlbeteiligung und das waren fast 47 Millionen Bürger, die gewählt haben bei der Wahl. Und wenn man jetzt überlegt, wie klein die Zahl derer in der SPD ist, die jetzt darüber bestimmen, also die SPD hat etwa 430.000 Mitglieder, dann reicht ja eine Mehrheit. Also eine viel kleinere Zahl von Mitgliedern von Parteien haben jetzt eine wichtigere Stimme als die große Anzahl der Bürger, die gewählt haben. Das finde ich nicht demokratisch.
Stichwort wichtige Stimme. Sie haben auch eine wichtige Stimme in dieser Sendung. Wir reden heute Abend über GroKo, sprich Große Koalition oder keine Große Koalition. Die Frage, die sich aktuell annähernd an den Sonntag gerichtet stellt, ist, soll die SPD in Verhandlungen eingehen, in Verhandlungen bezüglich einer Großen Koalition, oder soll sie das nicht tun? Darüber wollen wir reden. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Gleich gibt es Nachrichten und danach haben Sie das Wort. Bis dahin.
NDR Info. Redezeit.
Am Mikrofon Andreas Bormann und wir reden heute Abend im Themenabend über die Frage Große Koalition, keine Große Koalition. Soll die SPD in Verhandlungen bezüglich solch einer Großen Koalition eintreten oder sollte sie das nicht tun? Und natürlich schwingt da das Thema mit, wie steht es eigentlich um die SPD, wie ist die Befindlichkeit der Sozialdemokraten? 08000 441777.
Es muss diskutiert werden, finde ich schön, dass es nicht einheitlich ist, sondern dass jeder seine Meinung sagt. Am Ende sollte aber die Vernunft siegen. Ich finde wichtig, dass wir eine Regierung haben, eine stabile Regierung, vor allem europaweit gesehen. Und wenn die Alternative wirklich schlechter für Deutschland ist oder instabiler für Deutschland ist, dann muss es die GroKo werden. Und ich glaube, 80% der Vorgaben der SPD wurden ja soweit auch abgenickt, was ja schon mal mehr ist, als man vielleicht erwarten könnte. Ich würde sagen, man sollte verhandeln über eine Koalition und somit auch in die GroKo gehen.
Es ist eine wesentliche Richtungsentscheidung für die SPD. Mich nervt es ein bisschen, dass die nicht in die Pötte kommen sozusagen. Also dieser Prozess finde ich etwas ermüdend. Ich würde der SPD raten, die Große Koalition nicht einzugehen und eher an dem Profil arbeiten und an der Identitätsschärfung und 4 Jahre später versuchen, nochmal einen Neustart zu machen.
Erst wird gesagt, ja, alles prima, wir machen das zusammen, und jetzt plötzlich hinterher wird nachgekartet von allen möglichen SPD-Politikern und das ist jetzt nicht richtig und jenes ist nicht richtig. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass wir in unserem super schönen Land, in dem wir leben, hier auf hohem Niveau rumdiskutieren.
Ich glaube nicht, dass die Führungsperson Schulz das jetzt zusammenhalten wird. Das kann ich mir ganz schwer vorstellen. Und da bin ich auch der Meinung, das muss er dann eben auch nicht. Dann ist es auch der falsche Mann und der muss dann so weg.
Es ist aus Sicht der Bürger wichtig, dass es endlich zu einer Vereinbarung kommt, dass die Bundesrepublik weiter regiert werden kann. Ich glaube, die Bürger werden sonst allmählich politikmüde.
Thomas Sambol hat erste Stimmen eingefangen. Ich bin auch bei dem Satz, die Bürger werden dann politikmüde. Sicherlich auch ein Motiv, darüber zu reden, ob sie politikmüde werden angesichts dieser Debatten. Unsere Telefonnummer kennen Sie, 08000 441777. Und wenn Sie uns anrufen, dann diskutieren Sie mit Frau Professorin Christine Landfried aus der Uni Hamburg und Professor Dr. Stefan Marschall, er ist der Uni Düsseldorf, und Thorsten Huhn, unser Korrespondent in Berlin. Vor mir liegt eine Mail, Herr Marschall, als Politikwissenschaftler. Ich lese Ihnen die mal vor. Die kommt aus Lübeck von ebenfalls Professor Dr. Dirks. Er schreibt: Gern würde ich hinsichtlich der heutigen Redezeit auf einen weiteren Punkt hinweisen. CDU, CSU und SPD, also die Parteien, die jetzt erneut eine große Koalition bilden wollen, verloren bei der Bundestagswahl im September 2017 zusammen mehr als 13%. Die Wählerinnen und Wähler haben also sehr deutlich gemacht, was sie von der Politik der Großen Koalition in der Legislaturperiode 2013 und 2017 gehalten haben. Heißt das, Herr Marschall, dass die Wähler eigentlich eine große Koalition aus Ihrer Sicht als Politikwissenschaftler nicht nochmal haben wollen?
Tja, wenn es so einfach wäre, den Wählerwunsch so von den Stimmen abzulesen. Es ist so, dass es Umfragen gibt vor der Wahl, in denen klar wurde, dass das Modell Große Koalition immer noch ein durchaus attraktives Modell ist für die Bürgerinnen und Bürger. Es ist also nicht so, dass es eine absolute GroKo-Müdigkeit vor der Wahl gegeben hätte. Aber es ist schon richtig, und da gebe ich Herrn Dirks auch gerne recht, es ist so, dass wir kaum noch von einer Großen Koalition sprechen können, wenn wir uns anschauen, dass die Große Koalition in der letzten Wahlperiode 80% der Stimmen, der Mandate ungefähr im Bundestag hatte, und jetzt sind es um die 55%. Also der Begriff stimmt nicht mehr. Aber wie gesagt, man wählt keine Koalition, man straft auch nicht wirklich Koalitionen ab, sondern einzelne Parteien. Und Mehrheit ist Mehrheit am Ende. Und die steht dann halt auch mit diesen drei Parteien.
Heinz Severit hat uns angerufen aus Goslar. Guten Abend, Herr Severit.
Ja, guten Abend. Hier geht es darum, dass das Problem der SPD darin besteht, dass sie auf der einen Seite von sozialer Gerechtigkeit spricht, aber sich nach wie vor zur Agenda 2010 bekennt. Und das ist ein erheblicher Widerspruch, gerade für die Wähler, die Stammwähler der SPD. Sie redet vom Frieden und beschließt zusammen mit der CDU und CSU das Weißbuch 2016, in dem sich die SPD zur nuklearen Teilhabe und für eine europäische Armee unter deutscher Hegemonie bekennt. Und das ist auch ein erheblicher Widerspruch. Entscheidend ist nicht das, was in den Koalitionspapieren steht. Entscheidend ist, was die SPD macht. Und das ist, glaube ich, das große Problem der SPD.
Wohin führt, Herr Severit, diese Enttäuschung, wenn Sie sagen, ja, da wird vieles gesagt, aber wird nicht vollzogen?
Das führt zur AfD. Die Leute, es ist kein Zufall, dass viele Linkswähler, die früher bei der SPD waren, zu den Linken gegangen sind, merken, dass das keine Alternative zur SPD ist und gehen jetzt zur AfD.
Mhm. Wir können das ja
ist, glaube ich, die Ursache dafür, dass die AfD so stark ist, weil die etablierten Parteien der AfD die Wähler zutreiben und die AfD kann mit ihrer Personalpolitik diese vielen Wähler gar nicht so schnell vertrauen, wie man sie ihr zutreibt.
Herr Severit, Sie werden unterstützt von der Mail von Stefan Hecht aus Hamburg. Er schreibt, das passiert, wenn man den Wählerwillen ignoriert und der Wähler will keine erneute GroKo. Wahrscheinlich hat die AfD die SPD bereits überholt und wäre damit zweitstärkste Kraft. Frau Landfried, ist das Kaffeesatzleserei oder ist da was dran, dass diese Debatte wie auch das Verhalten der SPD, das Verhalten der großen Koalitionspartner eventuell dazu führen könnte, dass die Ränder stärker werden, linke wie rechte Ränder?
Ja, das ist ja die Erfahrung. Wenn man eine große Koalition hat, dann gibt es ja eine nicht so starke Opposition im Bundestag. Und das kennen wir. Wenn also die großen Volksparteien nicht sehr unterscheidbar sind, dann stärkt das die rechten und linken Ränder. Aber deswegen versuchen ja jetzt in diesen Sondierungsgesprächen die drei Parteien Unterschiede deutlich zu machen. Also ich denke, das war schon ein Thema, das ist Ihnen klar. Aber Papier ist geduldig. Mhm. Die Realität ist eine andere und dass natürlich eine große Koalition weniger Streitkultur bedeutet als eine starke Opposition im Bundestag, das ist klar. Und das ist einfach, die Erfahrung zeigt, dass wenn wir also, sagen wir mal, so große Übereinstimmung bei den Volksparteien haben, die ja nun auch inzwischen auch wenig Prozent haben, kaum noch Volksparteien sind, dass das die Ränder stärkt.
Thorsten Huhn, wie ist Ihre Wahrnehmung als Korrespondent in Berlin? Profitiert die AfD von erstens dem Streit bzw. dem Verhandlungsklima zwischen den drei, muss man genauer sagen, großen Parteien?
Ja, aber ich glaube nur in schwachem Ausmaß. Also ich glaube nicht, dass das ein ganz wesentlicher Faktor jetzt ist. Natürlich, wer Politik verdrossen ist und schon in den letzten Jahren unzufrieden war mit dem, was die Große Koalition gemacht hat und was überhaupt in der Politik lief und deswegen zur AfD gegangen ist, der sieht sich natürlich jetzt bestätigt, auch durch diese langen Verhandlungen, die gescheiterten Verhandlungen der Jamaika-Koalition und jetzt die erneute Große Koalition. Also gut für unser System, für unser politisches System ist das nicht. Aber man muss ja auch sehen, dass das Eintreten der AfD, den Einzug in den Bundestag, die Gewichte auch verschoben hat und eine Regierungsbildung schwieriger gemacht hat. Also ohne AfD sähe das sehr anders aus und gäbe es wahrscheinlich auch noch andere Möglichkeiten. Das muss man auch berücksichtigen.
Edgar Krone aus Göttingen. Guten Abend, Herr Krone.
Guten Abend.
GroKo oder nicht GroKo?
GroKo.
Warum?
Gute Frage. Nachdem ich eben Zahlen gehört habe, von 80% Zuspruch auf 55%, worauf diese Zahlen noch immer beruhen, auf welcher Umfrage, weiß ich nicht. GroKo deshalb, weil ich meine, das wurde in der Expertenrunde auch schon angesprochen, dass es ja eine Wahl gegeben hat und was sei demokratisch? Sei demokratisch, ob Millionen von Bundesbürgern abgestimmt haben oder ob jetzt
in der Abstimmung innerhalb der SPD eine wesentlich kleinere Zahl von Mitgliedern nun darüber bestimmen soll, ob überhaupt Gespräche stattfinden. Mhm. Ich erhoffe mir also einfach GroKo, weil ich mir von Neuwahlen nicht sehr viel erhoffe, also nichts in meinem Sinne Positives erhoffe.
Was ist in Ihrem Sinne, Herr Krone? Das wäre
in meinem Sinne ist, dass die Volksparteien, auch wenn sie weniger Zuspruch haben, sich besinnen sollen auf ihre Aufgaben und nicht klein rumhacken sollen, wie das im Moment innerhalb der SPD passiert, und damit eine Lösung gefährden, die nach meinem Denken besser wäre als Neuwahlen, weil ich vor Neuwahlen befürchte, dass die sogenannten Ränder gestärkt werden.
Was Frau Landfried eben erzählt hat. Herr Krone, genau. Da gibt es eine Mail von Herrn Schnakenwinkel-Gerd aus Rothenburg. Er schreibt, mit dem Zwang zu einer Minderheitsregierung, und jetzt kommt der entscheidende Satz, der wahrscheinlich auch nach einer möglichen Neuwahl gegeben wäre, also geht davon aus, Neuwahlen, dann Minderheitsregierung, und jetzt schreibt er weiter, würden Union und Frau Merkel dazu veranlasst, endlich in Anführungsstrichen mehr Demokratie zu wagen, Anführungsstriche, wir kennen das Zitat von Willy Brandt. Das Parlament würde endlich wesentlich gestärkt werden und aus der Rolle der ausschließlichen Zustimmungseinrichtung befreit. Die Demokratie würde endlich wiederbelebt. Herr Krone, hat er nicht recht insofern, dass eine Minderheitsregierung etwas Lebendigeres ist als eine große Koalition?
Ich habe mich gerade in den letzten zwei Tagen mit dem Thema Minderheitsregierung jetzt, es gibt ja auch noch Zeitungen, ne? Nicht nur Radio.
so befasst, ist es.
befasst und habe das ja auch sehr ansprechend gefunden, habe aber die Befürchtung, die hat nicht unbedingt was mit meinem Alter zu tun, dass das eine schwierige Kiste wird. Ja,
ja, lassen wir die schwierige Kiste mal, und wir sind hier im Spekulationsbereich, Herr Krone. Wir können unseren Korrespondenten Thorsten Huhn mal fragen.
Ja.
Wir spekulieren mal. Also die SPD sagt, wir machen da nicht mit, keine große Koalition. Es kommt wie auch immer zu Neuwahlen. Thorsten Huhn, steht denn für Angela Merkel eigentlich das Modell Minderheitsregierung irgendwie auf der Agenda?
Nein, überhaupt nicht. Das hat sie auch klar gesagt, dass das für sie nicht in Frage kommt. Ich kann das auch gut verstehen, weil ich kann mir in Deutschland keine Minderheitsregierung vorstellen. Wir haben die Tradition nicht dafür. In den Ländern, in denen das durchaus funktioniert, ist das Parteiensystem anders. Da gibt es gleichgerichtete Parteien, die auch konkurrieren, aber nicht ganz gegensätzliche Programme haben und deswegen eine Minderheitsregierung stützen können. Also ich glaube, in Deutschland würde das überhaupt nicht funktionieren. Und wenn sich dann die Bundeskanzlerin oder auch ein Bundeskanzler jedes Mal die Unterstützung des Bundestages suchen muss für eine außenpolitische Entscheidung, das bei einem so wichtigen Land wie Deutschland, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Herr Marschall, in dieser Debatte tauchen immer zwei Begriffe auf. Der eine Begriff, da haben wir darüber gesprochen, ist Vernunft, ja? Und der andere ist stabil bzw. instabil. Was sind eigentlich aus Ihrer Sicht als Politikwissenschaftler instabile Verhältnisse?
Na, instabile Verhältnisse haben Sie dann, wenn Sie nicht langfristig oder mittelfristig planen können. Das kann sehr schnell passieren, wenn Sie eine Minderheitsregierung haben. Deswegen würde ich Herrn noch zustimmen, dass das ein Modell ist, was vielleicht für Deutschland nicht so wirklich gut passt. In anderen Staaten mag das funktionieren. Aber eine Minderheitsregierung bedeutet, dass Sie immer wieder neu aufs Neue für ein Projekt Zustimmung finden müssen. Und langfristige Projekte funktionieren so ganz schlecht. Beispielsweise einen Haushalt zu verabschieden für das Folgejahr. Das ist etwas, was in einer Minderheitssituation kaum möglich ist. Und ich glaube auch zu dem Argument von Herrn Krone, dass das Parlament in der Minderheitsregierung gestärkt wird, dass das nicht immer so sein muss. Man kann es auch etwas anders sehen. Gestärkt wird in einer Minderheitsregierung wahrscheinlich die Opposition im Parlament, aber die Parlamentsmehrheit, die wird nicht zwingend dadurch gestärkt. Die kann auch sehr gut mitarbeiten in einer ganz normalen parlamentarischen Mehrheitssituation.
Jetzt machen wir mal eine Klammer um die Minderheitsregierung, um das Modell. Mara Brutt Brodowski aus Bremen. Guten Abend, Frau Brodowski.
Guten Abend.
GroKo oder nicht GroKo?
SPD-Verhandlungen? GroKo, weil das eben nur ein Weiter-so bedeutet. Und wenn Sie die Mimiken
CDU- und CSU-Leute sich angesehen haben oder sich noch ansehen. Ich denke, auch so etwas, was nonverbal in Betracht gezogen werden kann, dann wissen Sie genau, wie die Gewichte verteilt waren oder verteilt sind.
Nämlich?
Ja, dass die CSU ihre Wünsche und ihre Bedingungen insbesondere in Richtung auf die Landtagswahlen hat durchsetzen können und nicht wie irgendeiner von denen, ich weiß jetzt nicht wer, gesagt hat, klein beigegeben haben. Also sie haben nicht klein beigegeben, haben aber die SPD unter dem Hinweis auf die Verantwortung, die sie doch trage, und das hat man ja schon 1919 gemacht, man hat sie auf ihre staatliche Verantwortung hin angesprochen oder auch verpflichtet. Und dann hat eben der Friedrich Ebert auch tatsächlich das Deutsche Reich ausgerufen. Dann wurde hinterher entsprechend gesagt, ja, die waren ja schuld an unserem Niedergang und so weiter und so weiter. Die Konflikte, die wir heute auch haben, auch solche Konflikte, die CSU immer wieder meint, bekämpfen zu müssen mit ihrem konservativen Programm, das er Dobrindt angesprochen hat, die resultieren aus dem letzten Jahrhundert, aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts.
Ich würde gerne im Jahre 2018 ankommen, Frau Bodowski. Ja, was ist Ihre Schlussfolgerung? Ja, was ist Ihre Schlussfolgerung?
Also, ich bin der Meinung, dass eine wirkliche Wende in der Politik, nicht so eine Wende, wie Helmut Kohl sie angesprochen hat, von dem man dann später auch nichts Besonderes mehr bemerkt hat, aber auch nicht so eine Wende, wie man sie vielleicht Frau Merkel zusprechen könnte, die noch weniger zu bemerken war, sondern so eine Wende, wie Willy Brandt sie betrieben hat mit seiner Forderung nach mehr Demokratiewagen. Das war ein solcher Anspruch an die träge gewordene Bürgerlichkeit, die ja mit den Plakaten aus dem Ersten Weltkrieg und ja aus dem Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg immer wieder in die konservative Richtung getrieben wurde. Und
Frau Bodowski, das ist ein interessanter Satz. Willy Brandt hat gesagt, mehr Demokratiewagen. Ja. Können Sie sich einen Satz vorstellen, von wem auch immer ausgesprochen, bei den Sozialdemokraten, der eine ähnliche Wirkung im Jahre 2018 haben könnte?
Ja, wir müssen für... Es klingt jetzt ein bisschen blöd und ist vielleicht auch spricht vielleicht das an, was in Griechenland immer wieder passiert. Die versuchen, ihre Reformen, zu denen sie gezwungen werden, im Parlament durchzusetzen, und die Bevölkerung ist damit nicht einverstanden. Aber trotzdem wagen sie. Sie wagen etwas, weil sie etwas für das Ganze tun wollen.
Mhm.
Und so wie ich die SPD verstehe, also kein Mitglied, aber so wie ich die SPD verstehe, denke ich, hat sie eher das Potenzial, einen solchen, ich nenne das mal Paradigmenwechsel, durchzuführen und durchzustehen. Weil nach meiner Einschätzung die Sozialdemokraten eben eher sich als sozial verantwortlich zeigen.
Sie haben das schöne Wort Wagen benutzt, Frau Bodowski.
Ja.
Das Gegenstück von Wagen ist etwas nicht zu wagen. Was glauben Sie, woran es liegt, dass die SPD das Wagnis nicht eingeht, zu sagen, lass uns was anderes probieren, auch wenn das für Krawall sorgt?
Da habe ich ein paar sehr unschöne Stellungen. Ich denke, dass auch das Sitzfleisch von Leuten, die die Stimme und Amt haben, eine Rolle spielt. Und wenn jetzt die Spitze der Partei, dieser SPD, also so sehr dafür plädiert, dann habe ich immer ein kleines Geschmäckle dabei.
Mhm. Gut, das ist die Personalfrage, dass Sie den Politikern unterstellen, sie sitzen auf ihren Sesseln und da sitzen sie ganz sicher und trocken.
Ja.
Das würde ich gerne mal einklammern. Ich würde schon bei dem Wort Wagen mal bleiben. Sie haben zwei Wörter benutzt, Frau Bodowski, die interessant sind. Einerseits Wende, andererseits etwas Wagen. Herr Marschall, wir reden über die Große Koalition, ja oder nein? Ist eine Große Koalition ein politisches System, wo nicht so viel gewagt wird?
Naja gut, eine Große Koalition hat ja eine Tendenz zur Mitte, eine Tendenz zum Kompromiss. Man muss versuchen, zwei große Parteien zusammenzubringen. Und in diesem Fall sind es ja drei Parteien effektiv. Und insofern ist es vielleicht kein Modell, was zu sehr viel Innovation dann führen kann. Andererseits haben Sie natürlich damit auch eine große Mehrheit. Das heißt, bestimmte Änderungen können Sie auch und eigentlich auch nur in einer großen Koalition durchbringen. Beispielsweise, wenn es darum geht, das Grundgesetz in einigen Bereichen zu ändern. Was mir bei dem Wagen aber noch eingefallen ist, ist ja eigentlich, dass die SPD versucht, diesen Spruch zu machen, mehr soziale Gerechtigkeit wagen. Das war ja der Ansatz gewesen vor der Wahl, im Wahlkampf, also weniger dann in die Richtung Demokratie, sondern soziale Gerechtigkeit zu gehen. Aber das hat auch nicht wirklich verfangen. Also insofern könnte man da wirklich sich nochmal Gedanken drüber machen, was das neue Motto sein sollte.
Mhm. Christine Landfried, wir sind nochmal bei dem Thema des Wagens und der Wende. Ist das, was da eventuell kommt, nämlich die Große Koalition, ist so etwas überhaupt ein Konstrukt mit einer Wende? Kann so etwas eine Wende herbeiführen?
Theoretisch ja, aber praktisch eigentlich nicht. Denn eine Große Koalition ist ja nicht die Idee Aufbruch. Und wenn wir uns anschauen, was in dem Sondierungspapier steht, ist das natürlich nichts großartig so radikal Neues. Das bringt man eben nicht mit einer Großen Koalition zusammen. Da müssen ja alle Kompromisse schließen. Und ich denke, es gibt auch schon zu denken, wenn man sagt, was würde man heute sagen, mehr Demokratie wagen, mehr soziale Gerechtigkeit wagen. Das ist auch heute schwieriger, solche einfachen Formeln noch zu bringen und vor allen Dingen, ja, die Leute dadurch mitzureißen. Aber eine Große Koalition ist kein Aufbruch.
Aber ist das Wagen, ist zum Beispiel die Bürgerversicherung ein Wagen? Ist der Spitzensteuersatz zu ändern ein Wagnis oder ist das noch kein Wagnis?
Nein, das sind alles wichtige Dinge für die Menschen. Ich würde das nicht klein spielen wollen, aber das ist nicht sozusagen die Idee, das Symbol für etwas Neues. Also natürlich eine Bürgerversicherung, da haben wir kein Zweiklassensystem im Gesundheitssystem, das wäre schon wichtig, aber das ist nicht das, wie dieses, was eben Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Das war so, das hat einen beflügelt, auch wenn es im Grunde auch ganz allgemein ist. Also wenn man mal ganz konkret jetzt sagt, was war da eigentlich dann, wie viel mehr Demokratie gab das? Aber wir sehen hier, welche Rolle doch Personen spielen. Mhm. Und ich denke, bei der Enttäuschung jetzt der Großen Koalition, bei der Vorstellung spielt schon auch mit, dieses politische Personal kennen wir schon ziemlich lange.
Das Spannende ist vielleicht, wenn ich das noch einfügen kann, ist, dass der letzte Koalitionsvertrag der von CDU, CSU und SPD ja den Titel hatte, Deutschlands Zukunft gestalten. Und da wird ja schon mal deutlich, da ist gar kein großes Programm dahinter, da ist keine zentrale Idee dahinter, sondern einfach nur eine Aussage. Natürlich, was soll man sonst machen als Regierung, außer die Zukunft Deutschlands gestalten? Also da wird deutlich, dass es sehr schwer ist, in der Tat, wie Frau Landfried sagt, da noch zentrale Zielsetzungen zu machen, die einen Rahmen geben können für die Politik.
Die Hörerin hat auf was hingewiesen, nämlich auf die Mimik der Politiker und dass diese Gesichter, ja, die kennen wir alle lange und so möglich auch kennen wir sie schon so gut. Thorsten Huhn, gibt es eigentlich, wenn wir über eine politische Wende reden und es gibt vielleicht die Sehnsucht nach einer politischen Erfrischung, ja, gibt es in Berlin so eine Generation, die wir noch nicht so richtig kennen, wo eventuell eine Wende, eine Erfrischung des politischen Daseins lauert?
Naja, also so die ganz großen Erneuerer sehe ich nicht. Aber wenn wir zum Beispiel gucken, wer könnte Angela Merkel folgen als Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat der Union, dann kann man sprechen über Annelise Kramp-Karrenbauer, die saarländische Ministerpräsidentin, aber auch sicherlich eine pragmatische Politikerin, die ich mir aber gut vorstellen kann als Nachfolgerin von Angela Merkel. Aber ob damit wirklich so ein Ruck dann durch das Land ginge oder eine Aufbruchstimmung erzeugt werden könnte, das ist eine andere Frage. Mhm. Ein anderer Name ist Daniel Günther, der aber noch zu kurz schleswig-holsteinischer Ministerpräsident ist. Also das wäre auf Seiten der Union auch ein kommender Kandidat, der frischen Wind bringen könnte und vielleicht auch mehr Entscheidungen treffen würde, als es Angela Merkel macht. Bei den Sozialdemokraten, genau. Wenn ich das noch sagen darf, bei den Sozialdemokraten, da sehe ich größere Probleme, weil da drängt sich im Moment keine Führungsfigur richtig auf.
Das ist ja eine Fantasie, was wir hier machen, Herr Marschall. Ist denn junges Personal gleichzeitig ein Wendepersonal?
Nein, nicht zwingend. Wobei man jetzt natürlich in Zeiten von Macron immer den Eindruck gewinnt, es müssten irgendwie jüngere, dynamische Persönlichkeiten dann an die Spitze und dann wird alles besser und dann kommt eine gewisse Dynamik auch ins System hinein. Das ist nicht zwingend so. Ich denke, dass gerade auch die Parteien, die wir haben in Deutschland und die Art und Weise, wie das Personal in den Parteien groß wird, nicht dafür sorgen, dass wir jetzt die großen charismatischen Persönlichkeiten in den Parteien, an den Spitzen der Parteien haben. Also von daher ist ein Generationenwechsel nicht zwingend etwas, was zu ganz neuer Politik führen muss. Allerdings, ein Personalwechsel generell hat immer etwas Belebendes. Das haben Sie ja gesehen, zumindest kurzfristig an dem Schulz-Hype, als Martin Schulz dann plötzlich aufs Schild gehoben wurde, dann mit 100%, welche Energie von dieser Personalumstellung ausging, das war schon faszinierend. Allerdings hat das nicht lange angehalten.
Sie hören den Themenabend auf NDR Info mit der Redezeit und wir reden heute Abend über die Frage Große Koalition, ja oder nein. Soll die SPD in Verhandlungen eintreten bezüglich einer solchen großen Koalition? Und wir reden natürlich auch noch über die Befindlichkeit der SPD. Bastian Dolle aus Emmertal. Guten Abend, Herr Dolle. Sind Sie da für uns, Herr Dolle?
Ich höre Sie, hören Sie mich?
Jetzt höre ich Sie wunderbar.
Ja, moin in die Runde. Ich bin für Sie da, Sie sind für mich da. Ja, was mich so ein bisschen zum Bedenken bringt, ob die SPD jetzt wirklich in die Verhandlungen gehen sollte. Es wurde ja mal...
Herr Doll, ich muss Sie mal unterbrechen. Sie haben eine furchtbar schlechte Telefonleitung. Liegt das an Ihrem Hörer? Haben Sie einen Hörer am Ohr oder steht das Telefon auf dem Tisch? Oder wie ist das bei Ihnen?
Ja, am Ohr, so wie Sie das gehört.
Aha, dann versuchen wir es nochmal. Vielleicht fassen Sie
wir
sich kurz.
Noch mal.
Jetzt ist gut. Perfekt.
Ja, also dann meine Bedenken, es wurde ja mal kurz nach der Wahl gesagt, sollte die SPD in die Koalitionsverhandlung gehen und in die große Koalition gehen, was ich persönlich nicht befürworte, dann wäre ja automatisch die AfD Oppositionsführer. Jetzt wäre meine Frage, ohne die jetzt schlecht oder gut zu reden, ich glaube, das Gute im Menschen, wären die imstande, großen Schaden anzurichten oder könnten die wirklich konstruktiv Politik machen? Was wäre denen zuzutrauen, wenn es jetzt zu dem Guten käme?
Herr Dolle, das ist eine spannende Frage, nämlich es ist nicht nur so, dass die AfD dann die stärkste Oppositionspartei ist, sondern sie würde auch, glaube ich, Herr Thorsten, nun helfen Sie uns, in Ausschüssen eine andere Rolle bekommen als erste Oppositionskraft. Was bedeutet das?
Ja, sie wird, das wird wohl auch so passieren, den Vorsitz des Haushaltsausschusses übernehmen können. Das macht traditionell immer die größte Oppositionspartei. Und Union und SPD haben auch schon signalisiert, dass sie damit einverstanden sind. Aber also das ist jetzt kein Posten, von dem aus man Politik betreiben kann, große Wirkung erzielen kann. Ansonsten kann natürlich eine Fraktion wie die AfD mit vielen Erklärungen und mit Gesetzesentwürfen schon die Politik beeinflussen. Aber ob sie die ganz große Wirkung erzielen kann, da bin ich daran zweifle ich.
Frau Landfried, kann das ein Argument sein für die SPD, wir sollten lieber in der Opposition bleiben, um die Oppositionsstärke der AfD damit in Frage zu stellen?
Nein, also ich denke, wenn man die konkrete Lage, wie sie jetzt ist, kann das kein Argument sein. Denn selbst wenn jetzt dadurch dann die AfD stärkste Opposition ist, haben wir ja trotzdem noch auch die anderen Parteien, die sich ja auch wiederum zusammenschließen können. Also ich meine, wir haben ja dann nicht nur die AfD, wir haben ja auch noch die Grünen, wir haben die Linke Partei, wir haben die FDP, also wir haben ja noch mehr Parteien, die dann in der Opposition sind. Ich glaube, für die SPD sollte das jetzt kein Grund sein, zu sagen, deshalb gehen sie nicht in die Große Koalition.
Herr Marschall, wie entscheidend ist das eigentlich, wenn man die stärkste Oppositionspartei ist, wenn es um die Rederechte und Redeanteile im Parlament geht?
Ja, es ist schon so, dass die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages vorsieht, dass auf die Rede eines Regierungsvertreters die Rede des Oppositionsführers dann folgt. Und das wäre in diesem Fall in der Tat dann die AfD. Das heißt, die AfD hat schon die Möglichkeit, als größte Oppositionspartei dann auch die parlamentarische Bühne zu nutzen. Sie tut es jetzt ja auch schon, wenn man das entsprechend auch wahrnimmt, was sie dort macht, durch entsprechende Anfragen und auch durch die Nutzung des Rederechts, das sie ohnehin schon hat. Und ihr würde dann nochmal eine besondere Stellung zukommen. Also das ist nicht ganz ohne. Das gibt schon Möglichkeiten, die sie vorher nicht hatte.
Im Fall einer großen Koalition wäre die AfD die stärkste Oppositionspartei. Punkt und Klammer drum. Fredi Elvers aus Bad Oldesloe. Guten Abend, Herr Elvers.
Ja, guten Abend, Herr Burmann und die Gäste. Ja, ich hatte eigentlich die Überlegung, einfach mal zu fragen, was sind eigentlich Vorsondierungen, warum gibt es diesen Begriff und warum gibt es danach Koalitionsverhandlungen, warum wird da jetzt schon drüber diskutiert, denn entschieden wird doch erst, wenn eine Koalitionsvereinbarung vorliegt. Das ist immer noch mein Empfinden oder ja, mein Gedanke dabei bei diesen beiden Begriffen, wer hat die eigentlich auf den Markt geworfen und warum wird da jetzt schon diskutiert, wenn die Mitglieder meinen, okay, sie müssten jetzt, während die Parteiführung schon Koalitionsverhandlungen macht, nochmal diskutieren, soll überhaupt eine Koalition entstehen oder nicht, und sie müsste das erstmal klären und ist da zerstritten, dann, ja, liebe SPD-Mitglieder, würde ich sagen, da entsteht ein ganz schöner Eindruck von Chaos.
Mhm. Aber interessant ist, dass Sie wissen wollen, was ist für Sie eigentlich der Unterschied zwischen Sondierung und Koalitionsverhandlungen? Frau Landfried, ist das eine die Verlobung und das andere die Hochzeit?
Also, das könnte man zwar so sagen, aber diese Verlobung, die hat inzwischen so viele Detailabsprachen schon. Also sondieren soll ja erstmal sein, will man das grundsätzlich zusammengehen? Das wäre sozusagen die Verlobung im herkömmlichen Sinn, aber Verlobung gibt es ja heute nur auch nicht mehr so viel in der Realität. Diese Sondierungen, die haben sich im Grunde verselbstständigt. Das sind im Grunde spricht daraus ein Misstrauen auch der Parteien untereinander, dass man so viele Details schon festlegen will, dass letztlich Sondierungen fast wie Koalitionsverhandlungen sind. Also ganz extrem war es bei Jamaika. Aber jetzt ist dieses Papier doch auch schon relativ detailliert. Und wenn man kritisieren kann, da ist viel allgemein. Also auch in den Koalitionsverhandlungen am Ende, wenn man ein Ergebnis hat, wird auch das wieder allgemein sein. Ich würde mal sagen, inzwischen ist der Unterschied zwischen Verlobung und Heirat, wenn man das mal da überträgt, nicht mehr groß.
Ich bleib mal in dem Bild. Kann es sein, dass man während der Sondierung sich die Braut schönredet?
NDR Info. Wissen, was die Welt
scheint
bewegt.
Jetzt da ja eigentlich nicht gewesen zu sein. Mhm. Man hat ja jetzt, also, wenn man eine ganze Nacht verhandelt, also ich denke, dann hat man sich nicht so sehr schön geredet. Mhm. Da hat man ja wirklich um Positionen gekämpft. Das würde ich schon zugestehen wollen. Jetzt im Nachhinein vielleicht, also jetzt wollen sozusagen, wenn zu viel versprochen wird, das wäre jetzt wieder so ein bisschen den Leuten Sand in die Augen streuen. Aber ich denke, diese Sondierungen, die sind doch relativ realistisch geführt worden.
Herr Huhn, welches sind die knackigeren Verhandlungen? Sondierungsgespräche, wir haben da Wörter gehört wie Brocken, die aus dem Weg geräumt werden, oder da liegen noch Brocken im Weg. Und sind die Koalitionsverhandlungen dann letztlich eher so kleinteilige Sachen, wo es gar nicht mehr um Brocken geht?
Ja, das würde ich schon so sehen. Also die Koalitionsverhandlungen, die sollen dem Ganzen den Feinschliff geben. Aber die grundsätzlichen Entscheidungen auch vor allem zwischen den Parteien, den Punkten, in denen sie unterschiedlicher Meinung sind, die sollen eben in den Sondierungsgesprächen schon geklärt sein, sodass dann die eigentlichen Koalitionsverhandlungen nicht mehr scheitern können. Das war also schon bei der Jamaika-Koalition, also bei den Sondierungen war das sozusagen das Ziel, alles abzuklopfen, wo man unterschiedlicher Meinung war und wo man dann halt die Kompromisse suchte. Und das galt jetzt auch für die Sondierung zwischen Union und SPD. Und von den Koalitionsgesprächen erwartet man dann nur noch, Details.
Das hängt ja damit zusammen, glaube ich, dass man diese Sondierung ja in eine Situation durchgeführt hat, in der es keine wirkliche Alternative gab, in diesem Moment zumindest. Und das macht die Sache noch etwas skurril, denn eigentlich dienen Sondierungen ja dazu, die verschiedenen Optionen auszuloten, die die Parteien haben. Aber wenn die Parteien nur eine Option haben, dann wird ganz schnell aus der Verlobung die Hochzeit, oder während der Verlobung wird dann der Ehevertrag gemacht.
Aber nun wird ja den SPD-Mitgliedern gesagt von der Führungsspitze der SPD auf dem SPD-Parteitag, das waren die Sondierungen. Liebe Genossen, macht euch keine Sorgen. In den Koalitionsverhandlungen, da holen wir nochmal was aus dem Feuer. Herr Marschall, ist das zu glauben?
Nein, also das ist nicht zu glauben. Man kann vielleicht dann noch einige Details verändern. Man kann konkretisieren, dort wo es unkonkret ist. Aber die Grundlinien, die wird man übernehmen müssen, denn ansonsten werden die beiden Koalitionspartner dann die Verhandlungen einfach verlassen.
Also hat die CDU-CSU, Frau Landfried, recht, wenn sie sagt, sondiert ist sondiert und da rücken wir nicht von weg, von den Punkten?
Ja, das ist eine Mogelpackung, wenn man jetzt innerhalb der SPD den eigenen Mitgliedern weismachen möchte, dass man noch da sehr viel verhandeln kann. Das ist nicht der Fall.
Thomas Schöpel aus Kiel. Guten Abend, Herr Schöpel.
Ja, guten Abend. Ich wollte sagen, dass ich glaube, dass zur Großen Koalition keine Alternative besteht. Wenn die SPD sagen würde oder jetzt die Mitglieder und sich damit durchsetzen würden, die sehr kritisch sind, wenn die sagen würden, wir gehen nicht in die Große Koalition, das würde nach meiner Meinung bedeuten, dass es einen neuen Bundestagswahlkampf gibt, dann könnte die SPD vielleicht mit einem radikaleren Programm unter dem Stichwort soziale Gerechtigkeit das wirklich durchbuchstabieren. Das hat sie im Bundestagswahlkampf viel zu wenig getan. Also wenn sie das durchbuchstabieren würde und nehmen wir mal an, sie käme auf 30%, die Linke auf 10% und die Grünen auch auf 10%. Ich glaube, diese Koalition käme nicht zustande. Mhm. Einmal aus psychologischen Gründen, weil ich glaube, mit LaFontaine und Frau Wagenknecht geht das, glaube ich, psychologisch nicht. Und zweitens, was mich sehr beunruhigt, ist, dass in diesen gegenwärtigen Verhandlungen für die Große Koalition das Thema ökologische Krise ja eigentlich überhaupt nicht vorkommt. Und es gehen gerade Nachrichten, die Taz schreibt darüber, die ökologische Krise ist so immens drohend. Und ich glaube, mit dem Schwergewicht auf einer grünen oder ökologischen Krise würden die Grünen nicht mitmachen. Mhm. Also ich glaube, es würde nicht funktionieren, weil ja auch nur 8% jetzt die Grünen gewählt haben. Ich glaube, viele Leute nehmen die ökologische Krise gar nicht wahr. Also deswegen glaube ich, diese linke Koalition, von der Frau Wagenknecht gerade spricht, die ist, glaube ich, nicht drin. Die kann aus Programmpunkten und aus psychologischen Gründen, glaube ich, nicht klappen. Und insofern bleibt nur die Große Koalition, wo man dann auch hoffen kann, dass die SPD immerhin mehr Rechte für die Leiharbeiter rauskriegt und die anlasslose zeitliche Befristung in Einstellungsverträgen vielleicht kippen kann. Das schaffen sie vielleicht noch.
Herr Schöber, also ihr Zahlen, wir können uns gerne wieder verabreden, wenn die Wahl so ausgegangen ist, wie Sie die Zahlen prognostiziert haben. Dann machen wir eine spannende Sendung. Bleiben wir mal bei dem, was heute ist, Herr Schöbel. Sie haben gesagt, ja, die Bundesneuwahlen, das wäre schon auch etwas. Wie wäre denn eine Neuwahl, Herr Schöbel, mit einem anderen Personal für Sie? Mit neuen Gesichtern?
Die Grünen versuchen ja gerade, neue Gesichter einzustellen. Da verstehe ich zu wenig. Ich wüsste im Augenblick keine neuen Gesichter, muss ich gestehen. Aber vielleicht fallen Ihnen welche ein, die vielleicht auch näher an der Beurteilung der Politik sind. Ich wüsste keine.
Gut, aber wir können das ja mal theoretisch erörtern mit unseren Politikwissenschaftlern, Herr Marschall. Wenn es um Wahlen geht und wir haben jetzt Personal, was wir bereits kennen, die sind eine Wahl, haben Sie schon durchlaufen. Ist es für die Wähler erfrischend zu sagen, nein, diese Figuren haben schon mal gespielt, die gehen vom Feld, wir möchten neue Figuren und ist damit eine Wahl, womöglich hat dann eine Wahl einen anderen Ausgang?
Das ist durchaus möglich. Wir wissen, dass die Wählerinnen und Wähler ja nicht nur nach Sachfragen entscheiden, sondern sie entscheiden auch nach der Frage, wer als Kandidat an der Spitze einer Partei steht. Und welche Kandidaten beispielsweise im Wahlkreis aufgestellt werden, das ist alles entscheidend. Also Personen spielen eine Rolle und insofern kann ein Personalwechsel auch Auswirkungen haben auf ein Wahlergebnis. Das haben wir immer wieder auch auf Landesebene und auch auf Bundesebene gesehen, dass das eine Wirkung haben kann. Und insofern wäre es spannend, und das wird ja irgendwann auch mal spannend sein, was passiert, wenn Merkel nicht mehr antritt.
Mhm. Und es ist auch spannend, was passiert eigentlich mit Martin Schulz, Frau Landfried, wenn wir mal davon ausgehen, auf dem Parteitag, er setzt sich nicht durch. Was passiert dann in der SPD?
Tja, das liegt dann also, das ist die Frage, ob er dann im Grunde gezwungen wäre, dass er sagen muss, also ich habe jetzt hier sozusagen das Vertrauen der Partei verloren und hier muss ich eigentlich gehen. Also wenn das jetzt schon bei dem Parteitag, bei dem Sonderparteitag wäre, das wäre im Grunde ein Riesenproblem, dass er da zurücktritt. Die Frage wäre, die jetzt, wenn wir neues Personal hätten bei Neuwahlen, ist natürlich die Frage, können sich solche Leute, kann man das schnell aufbauen in so kurzer Zeit? Und wir haben ja in Frankreich das gesehen, dass jemand völlig ohne Parteien hier diese, völlig überraschend, diese Wahl dermaßen gewinnt. Aber ich sehe keinen deutschen Macron.
Mhm. Thorsten Huhn, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, das muss man nur wahrscheinlich vermuten, wenn man in Berlin ist. Gibt es eigentlich für das, was am Sonntag da passiert, wenn es denn schief geht aus Sicht der SPD, einen Plan B?
Nein, ich glaube nicht. dann wird erstmal Chaos herrschen. Und ich rechne aber für den Fall damit, dass Martin Schulz zurücktritt. Und dann ist die SPD erstmal führungslos und dann kann das ganz große Chaos ausbrechen. Mhm. Also ich wünsche das den Sozialdemokraten nicht, weil ich glaube, das wäre dann eine sehr, sehr schwierige Situation und möglicherweise auch für das ganze Land, wenn die SPD dann nicht mehr koalitionsfähig wäre.
Was würde es für Frau Merkel bedeuten, Herr Marschall, wenn das so käme?
Na gut, also wenn die SPD sich jetzt verweigert, dann wird das natürlich bedeuten letzten Endes, dass Neuwahlen sehr wahrscheinlich werden. Und für sie wäre eine Neuwahl wahrscheinlich nochmal eine Möglichkeit anzutreten. Ich denke nicht, dass es einen Personalwechsel in der CDU geben würde jetzt an der Spitze. In so kurzer Zeit wäre das auch nicht möglich. Also von daher wären für sie die Chancen nicht ganz schlecht, halt auch nochmal anzutreten und vielleicht auch Chancen zu haben, wieder das Amt zu bekommen. Als Minderheitskanzlerin vielleicht.
Da wir gerade so ein bisschen ins Glas gucken, halten Sie es für möglich, Frau Landfried, dass Herr Lindner nochmal kommt und sagt, vergesst mal alles nach einer Neuwahl, wir versuchen es nochmal mit GroKo, mit Jamaika, um Gottes Willen. Ja.
Also nach einer Neuwahl könnte man sich das vorstellen, dass er das nochmal sagen würde. Aber jetzt ist natürlich dieses Thema weg. Das würde erstmal eine Neuwahl bedingen. Und wenn jetzt wirklich das am Sonntag bei der SPD schief geht, also das wäre wirklich eine Katastrophe.
Thomas Weber aus Göttingen. Guten Abend, Herr Weber.
Ja, guten Abend Ihnen allen. Ich freue mich, dass ich noch was sagen darf. Ich bin nämlich ganz, ganz anderer Meinung als die einhellige Runde, weil ich kann das kaum in Worte fassen. Ich versuch's mal. Also die SPD wollte ja nicht in die GroKo und ist erst durch massiven Druck, so sehe ich das, vieler Seiten eigentlich dorthin genötigt worden. Demgegenüber sagte Frau Merkel schlichtweg, eine Minderheitsregierung sei mit ihr nicht zu machen. Mit dem notwendigen Druck, finde ich, aber wenn SPD-Mitglieder zum Beispiel jetzt Nein sagen würden, würde das mit Sicherheit nicht so stehen bleiben. Denn eine Minderheitsregierung ist, wenn man es genau betrachtet, was die Wählerin, das wird so monolithisch immer dargestellt, die haben ja nicht etwas Gemeinsames gewählt, sondern da ist eben ein ganz großer Dissens in der Gesellschaft. Und es gibt keine Mehrheit, keine regierungsfähige Mehrheit als Abbild der Wählerinnen und Wähler, die eine inhaltliche Übereinstimmung für eine Regierungsbildung darstellen könnte. Die gibt es einfach nicht. Und die SPD ist sehr schlecht weggekommen bei den Sondierungen, die jetzt zu Ergebnissen stilisiert werden. Ja, und wenn man jetzt wirklich abbilden wollte, was diese demokratische, parlamentarische neue Situation darstellt, müsste man sagen, bitteschön, eine Minderheitsregierung. Und das ist das, was die Anruferin, glaube ich, meinte, die sich auf Willy Brandt bezog, mal mehr Demokratie wagen. Lass doch im Parlament mal ausdiskutieren, welche Gesetze gemacht werden und welche nicht. Und man sollte bitte nicht so tun, dass eine Minderheitsregierung Stillstand bedeuten würde. Da werden auch Gesetze gemacht. Nur die werden eben parlamentarisch ausgekartet. Und nicht so, Frau Merkel will das nicht und dann wird das nicht gemacht und die SPD wird genötigt, es doch zu tun. Ich wünsche mir, dass die SPD Nein sagt, also ganz klar. Weil das, was hier passiert, ist so einseitig, ich kann es kaum fassen, dass das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk so durchgeführt wird. Ne? Also zum Beispiel zu sagen, Frau Professor Christine Langfried, entschuldigen Sie, Sie sagten, die basisdemokratische Entscheidung der Sozialdemokraten über GroKo oder nicht seien gar nicht demokratisch, denn es wurde ja schon gewählt. Es gibt diesen monolithischen Körper nicht. Die SPD-Wählerinnen, SPD-Wähler haben das nicht gewählt, die haben das nicht gewollt. Ich lasse mich doch als SPD-Wähler, der ich zeitweise auch bin, doch nicht in eine GroKo zwingen, damit Frau Merkel wieder Bundeskanzlerin wird. Das ist doch unglaublich.
Herr Weber, Sie hatten natürlich die Möglichkeit, weil Sie das öffentlich-rechtliche System hier kritisieren, auch Ihre Meinung zu sagen. Das hat ja für Sie dann auch einen gewissen Wert und Vorteil. Trotzdem habe ich noch nicht genau verstanden, nun haben wir ja darüber gesprochen, über eine Minderheitsregierung und wir wissen, dass die nicht gewollt ist. Wie wollen Sie die denn herbeiführen?
Ja, wenn die SPD sich jetzt verweigern würde, was würde denn dann die CDU machen? Würde die CDU? Die CDU scheut doch die Neuwahlen genauso, mindestens wie die SPD. Ich würde sagen, ja, dann gibt es eben Neuwahlen. Mhm. Und das ist, aber wenn es die denn nicht geben soll, dann würde die CDU sicherlich sagen, na gut, dann gibt es halt eine Minderheitsregierung. Mhm. Die soll man nicht so tun.
Herr Huhn, hat er recht? Würde die CDU dann sagen, gut, dann machen wir statt Neuwahlen doch eine Minderheitsregierung?
Nein, also ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Angela Merkel wird das nicht machen und die Union auch nicht. Meine Argumente sind die gleichen, weil also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das in Deutschland funktioniert, weil wir die Tradition nicht haben. Wir haben das nie eingeübt und die Parteien sind doch immer so Blöcke, die für sich stehen und nicht unbedingt jemanden unterstützen wollen. Und von daher glaube ich, dass eine Minderheitsregierung in Deutschland nicht funktionieren würde und ich glaube, sie wird auch nicht kommen.
Wir haben eine Mail bekommen von Holger Rohrbach aus Ahrensburg. Er schreibt, nun schlingert sie herum. Er meint damit die SPD. Wenn sie im Prinzip so weitermacht, wird sie als ernstzunehmender politischer Partner verschwinden wie andere sozialdemokratische Parteien in Europa. Sie ist dann auch kein in Anführungsstrichen Bollwerk gegen den Rechtspopulismus, eine Rolle, die sie der CSU gern streitig machen möchte. Wenn sie nicht eine glaubwürdige Abkehr von der Sparpolitik und den Privatisierungen im Sozialen, in der Gesundheit, Pflege und Rentenpolitik hinbekommt, dann gute Nacht SPD, schreibt Herr Rohrbach aus Ahrensburg. Hat er recht, wenn er schreibt, die SPD schlingert?
Nun ja, das muss man schon so sehen, denn sie hat ja sehr viele, seit der Wahl sehr viele unterschiedliche Positionen vertreten. Aber ich sehe noch nicht das Ende der SPD gekommen. Also selbst wenn es jetzt Neuwahlen gibt, wird sie nochmal verlieren. Aber das ist trotzdem noch nicht das Ende der Sozialdemokratie. Mhm. Das sehe ich so nicht. Aber dass sie einen Schlingerkurs vorgeführt hat, also das kann man ja nur nicht anders sehen.
Wobei Herr Rohrbach durchaus recht hat, wenn er natürlich auf die europäischen Fälle verweist. Also es ist ja so, dass die Sozialdemokratie auch in anderen Staaten, da hat er ja vollkommen recht, wenn wir uns die Niederlande anschauen oder Frankreich, strukturelle Probleme hat, die einfach darüber hinausgehen, dass sie vielleicht bei Wahlen mal schlecht abschneidet, sondern es gibt anscheinend ein strukturelles Problem für sozialdemokratische Parteien noch in den modernen Gesellschaften, die wir haben, die auch zunehmend digitalisiert sind und werden, ihren Platz zu finden.
Was meinen Sie mit strukturellem Problem?
Ein Problem, das man nicht einfach so mit einem Parteitagsbeschluss abschaffen kann, sondern das angelegt ist, also Gesellschaften verändern sich, die Strukturen, also das, was die Gesellschaft ausmacht, wie sie zusammengesetzt ist, wie sie funktioniert, das ändert sich. Und dieses Ändern führt dazu, dass die sozialdemokratischen Parteien Schwierigkeiten haben, noch ihre Bezugsgruppen zu finden. Die Arbeiterklasse gibt es in dieser Form beispielsweise schon längst nicht mehr. Mhm. Das ist einfach, da haben sich einfach die Rahmendaten verändert, die gesellschaftlichen, sodass es da sehr schwer ist, für gerade sozialdemokratische Parteien dann noch ihren Platz zu finden.
Wollen Sie sagen, die SPD hat den Anschluss verpasst?
Das würde ich an der Stelle jetzt erstmal nicht sagen wollen, aber es ist schwierig für die SPD, aber auch für sonstige Parteien, sozialdemokratische Parteien, ein neues Thema zu finden oder soziale Gerechtigkeit nochmal neu zu definieren und durchzudeklinieren in einer Gesellschaft, die so ist wie die unsere und wie die anderen europäischen Gesellschaften.
Geht es denn, Frau Landfried, dann womöglich am Sonntag nicht nur um große Koalition, keine große Koalition, um Koalitionsverhandlungen, geht es vielleicht sogar ganz um die Frage, was wird aus der SPD?
Also am Sonntag geht es sicher primär um diese große Koalition, aber ich denke, die Probleme, die eben angesprochen wurden, was allgemein die Probleme einer Volkspartei, die sozialdemokratisch orientiert ist, überall in Europa, wir sehen das, diesen Parteien gehen ihnen abhanden. Und wir haben ja vorhin gesagt, also selbst mit einem Wahlkampf, das würde einem ja erstmal einleuchten, mehr soziale Gerechtigkeit, wir wissen, wir haben das nicht. Trotzdem hat das die Wähler nicht vom Stuhl gerissen. Also ich denke, die Sozialdemokraten haben es in der Tat von den Themen her im 21. Jahrhundert schwierig.
Was macht denn die CDU, sprich Angela Merkel, besser? Hat die ihren Laden, ich formuliere das mal sehr flapsig, hat die ihren Laden besser im Griff als Martin Schulz?
Also erstens mal das würde ich sagen, aber zum anderen hat sie immer doch sehr dann plötzlich auf Themen, wo sie merkte, da geht jetzt das Interesse der Wähler hin, und da hat sie sehr schnell doch reagiert und plötzlich eine Politik ganz umgedreht. Wir haben das ja bei der Energiewende gesehen, wir haben das gesehen jetzt bei der gleichgeschlechtlichen Ehe. Also sie hat sehr schnell strategisch das klug gemacht, aber sie hat im Grunde auch kein Thema, was zukunftsfähig ist. Also letztlich fehlt das bei der CDU genauso, das fehlt bei den großen Volksparteien, fehlt das.
Rebecca Scholz aus Hamburg. Guten Abend, Frau Scholz.
Guten Abend, Herr Bormann. Guten Abend, Ihre Kollegen. Wir haben über die GroKo gesprochen. Ich würde es nicht begrüßen, wenn es eine GroKo gäbe. Es erinnert immer ein bisschen an das Anbiedern, was die SPD ja schon im 20. Jahrhundert häufig getan hat. Und es wäre sinnvoll, wenn sie in die Opposition gehen würde. Sie hat ja eine große Vergangenheit, und als sie gegründet wurde, war es also wirklich fantastisch, das Programm. Und das war ja im 19. Jahrhundert. Insgesamt hat sie sich immer sehr den Schneid abkaufen lassen, all die Jahre hindurch. Das wurde ja schon mehrfach zitiert, mehr Demokratie wagen. Und dann kriegten wir den radikalen Erlass. Und die Basta-Demokratie von Herrn Schröder, die war auch nicht das, was man sich von der SPD hätte erwarten können.
Was erwarten Sie denn, wenn die SPD, wie Sie das gerne möchten, in der Oppositionsrolle wäre? Was wäre denn für Sie die Jungzellenkur?
Sie könnte sich profilieren und sie könnte die Chance nutzen, um sich auf das zu besinnen, weswegen sie jemals gegründet wurde. Und ich bin davon überzeugt, dass wir dann lebendige Diskussionen hätten im Bundestag und dass das die Leute viel mehr elektrisieren würde und sich interessieren, dazu bringen würde, um sich zu interessieren, was geschieht. Das hat ja auch der das Hohe Haus geschrieben hat, der ganz große Publizist, wie hieß er auch schon wieder, ich habe den Namen jetzt im Moment nicht auf der Zunge, dass es da eine einschläfernde Atmosphäre gab und dass alles, was alternativlos war, so einfach hingenommen wurde. Das können wir nicht. Also wir brauchen, und diese Diskussionen, die müssen in die Öffentlichkeit getragen werden. Mhm. Das würde der Demokratie oder der Wahlmüdigkeit auch entgegenwirken. Das würde die Leute wieder mobilisieren. Ich glaube, das wäre viel besser für uns.
Sie meinen das Hohe Haus von Roger Willemsen?
Ja, genau das.
Frau Scholz, ist es richtig, Herr Marschall, dass der Wunsch, den Frau Scholz da äußert, mehr parlamentarische Debatte, mehr Streitkultur. Kann es diese auch mit einer großen Koalition geben?
Naja, wir haben jetzt ja noch eine neue Fraktion im Parlament, die wahrscheinlich auch dafür sorgen wird, dass die parlamentarische Debatte wieder etwas spannender wird in einigen Hinsichten. Das ist die AfD-Fraktion, die bestimmte Themen dort jetzt aufbringen wird, die bestimmte Diskussionen anstoßen wird, die es vorher in der Form wahrscheinlich nicht gegeben hat. Das ist insofern abzuwarten, wie weit das Parlament jetzt etwas lebendiger und ein spannenderer Ort wird, als es vorher war, mit allem Plus und Minus, was damit verbunden ist, muss man allerdings an der Stelle auch nochmal deutlich sagen. Mhm. Aber generell ist schon so, völlig richtig, also die Politikwissenschaft findet große Koalitionen nicht so gut, deswegen, weil sie demokratietheoretisch nicht so schön sind, weil sie keine Gegenüberstellung darstellen. Also man kann nicht sagen, es gibt eine Alternative, eine andere Regierungsformation, die vielleicht beim nächsten Mal drankommen könnte, die dann entsprechend auch ihr alternatives Programm in den Mittelpunkt stellt und die Regierung kritisieren kann. Also so eine Konstellation, also dass man zwei ungefähr gleich große Lager hat im Parlament, die sich dann auch abwechseln können. Das ist etwas, was eigentlich auch die Demokratie belebt, weil Streit und Diskussion und auch gleichberechtigte Diskussion und Alternativen, das gehört zur Demokratie dazu.
Klaus Scholz aus Hamburg, guten Abend, Herr Scholz. Ich schaue mal auf die Uhr, es ist 10:05, aber wir schaffen das.
Ich beeile mich. Gut. Schönen guten Abend in die Runde. Ich finde das Thema sehr, sehr spannend und ich habe da eine ganz andere Ansicht vielleicht, wie die meisten die Beiträge geliefert haben. Ich glaube, es ist völlig egal, ob es GroKo gibt oder Neuwahlen. Das Problem ist vom Ergebnis egal, weil das Problem liegt darin, dass wir kaum charismatische Führungspersönlichkeiten haben, die wirklich gestalten wollen und nicht nur verwalten. Ich möchte drei Beispiele bringen. Es dauert 8 Jahre zum Beispiel, um sich darum zu kümmern, warum bei der Love-Parade so und so viele Todesopfer da waren. Dass man sagt, irgendwie man müsste dafür ja auch mal verantwortlich sein. Es dauert 8 Jahre. Bei den Autokonzernen ist es so, dass bestimmte Motoren die Luft verpesten, obwohl das gar nicht erlaubt ist. Auch da kümmert sich keiner drum. Also es hat keinerlei Konsequenzen. Bei dem Silvester letztes Jahr, da erinnern wir uns daran, dass ganz viele Sachen passiert sind, wo eigentlich gar keiner wusste, wo die ganzen Leute herkommen. Man wusste ja gar nicht, aus Tunesien, Marokko oder sonst wo, ist ja egal. Nicht? Und solange da keiner den Mund aufmacht und sagt, ich meine jetzt nicht das AfD-Niveau, sondern von den großen Parteien, SPD, CDU, wie sie alle heißen, und sich auf ein Fenster lehnt und sagt, Leute, und haut mit dem Faust auf den Tisch und sagt, also ein Auto, das so viel Dreck rausrotzt, das können wir uns nicht erlauben, das muss Konsequenzen haben oder so. Und alle halten still, gucken sich an, ich glaube, so lange ist das egal. Und der Verlierer ist die deutsche Bevölkerung. Und mich interessiert das eigentlich gar nicht, ob die SPD gewinnt oder die CDU oder die oder die. Es ist alles für die meisten Leute eins. Und deshalb wählen ja leider so viele Leute AfD, weil sie die Nase gestrichen voll haben. Wir brauchen also charismatische Führungspersönlichkeiten.
Gut, das war auch
oder auch Frauen gerne.
Ja, das war auch Ihr erster Satz. Ich würde gerne das, was Sie ausgeführt haben, Herr Scholz, nochmal in die Runde geben, ganz kurz. Die Formel war, es wird mehr verwaltet statt gestaltet. Frau Landfried, zum Schluss. Käme eine große Koalition, haben wir mehr Gestalter oder Verwalter?
Also dann hätten wir auch doch wahrscheinlich doch sehr viel Verwaltung. Aber der Vorteil der Großen Koalition, um zu gestalten, wäre dann wiederum die Mehrheit, die stabile Mehrheit. Also ich würde sagen, im Endeffekt, auch wenn sehr viele Probleme sind, halt heute auch sehr schwierig, das ist nicht mehr so ganz so einfach zu machen, mit der Faust auf den Tisch hauen, würde ich sagen, angesichts der Mehrheitsverhältnisse und insgesamt der Situation in Europa, wäre es wahrscheinlich doch auch relativ viel gestalten in Grenzen, aber kein Aufbruch, kein neues Ziel.
Ich sage mal Danke in die Runde, bevor ich mich endgültig verabschiede und Danke sage, müssen Sie natürlich eine Prognose abgeben, da kommen Sie nicht drum rum. Thorsten Huhn als Korrespondent in Berlin, wie geht das aus am Wochenende bei der SPD?
Na, ich glaube, dass die SPD-Führung schon Zustimmung bekommen wird, sodass der Weg zu einer neuen großen Koalition frei wird.
Und wird es dann auch, werden es auch die Mitglieder durchwinken?
Ja, im Moment würde ich das schon davon ausgehen, ja. Mhm. Also ich bin da optimistisch aus meiner Sicht.
Professor Marschall, Politikwissenschaftler in Düsseldorf, was meinen Sie? Was wird da passieren am Sonntag?
Ja, ich glaube auch, dass die SPD-Führung da eine Unterstützung bekommen wird für diesen Kurs, allerdings mit Einschränkungen. Es werden einige Aufträge, Arbeitsaufträge mit auf den Weg der Koalitionsverhandlungen gegeben werden.
Und wenn die Mitglieder dann abstimmen?
Ich glaube, dass die Mitglieder dann auch zustimmen werden, aber dann muss gut verhandelt werden vorher.
Frau Professorin Landfried, was meinen Sie?
Also ich schließe mich dem an, bei dem Parteitag wird es ein grünes Licht geben für die Koalitionsverhandlungen und am Ende, nach vielen Hürden und vielen Debatten, werden auch die Mitglieder zustimmen.
Es bleibt spannend. Sie hörten heute Abend den Themenabend und wir haben gesprochen über die SPD, über die Große Koalition, über keine Große Koalition und über die Frage, ob am Sonntag die Mitglieder, ja, wie werden sie wohl abstimmen, für Verhandlungen oder gegen Verhandlungen. Es bleibt spannend. Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. An der morgigen Sendung ist Katharine Deneuve schuld. So kann es gehen. Wir fragen morgen nicht mein Feminismus. Läuft die MeToo-Debatte aus dem Ruder? Da gibt es neue Ansichten und neue Meinungen. Über die MeToo-Debatte wollen wir morgen reden. Sie können sofort schreiben, ndr.redezeit oder ab 20.30 Uhr morgen anrufen. Nicht mein Feminismus. Läuft die MeToo-Debatte aus dem Ruder? Das morgen. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bormann. Wie immer, Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.